SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Wie lebt es sich als Zombie in einer postapokalyptischen Welt? Es plagt einen großer Hunger nach Menschenfleisch, klar. Ab und an verliert man Gliedmaßen, auch das. Und dann gibt es noch ein großes Extra, eine murmelnde, tote Krähe, die im Zombie-Brustkorb wohnt. So geht die Zombie-Heldin in Anne DeMarcons Roman Es währt für immer und dann ist es vorbei durch die Welt. An ihren Namen erinnert sie sich nicht, so wie alle Zombies, die mit ihr in einem ehemaligen Hotel wohnen, nur dass es mal einen Menschen gab, den sie sehr geliebt hat, das weiß sie noch. Anne DeMarcon ist Autorin und Verlegerin. Sie hat mit ihrem Roman Es währt für immer und dann ist es vorbei 2024 den Ursula Le Guin Prize for Fiction gewonnen. Und jetzt ist das Buch auf Deutsch im Surkamp Verlag erschienen und übersetzt hat es Clemens Setz. Mit ihm spreche ich jetzt. Guten Tag.
Hallo.
Clemens Setz, wie hat denn dieser Roman zu Ihnen gefunden? Kannten Sie ihn bereits, bevor klar war, dass Sie ihn übersetzen sollen?
Nein, überhaupt nicht. Es wurde mir vorgeschlagen vom Verlag und ich habe es gleich angenommen. Es war so. Ich kannte die Autorin auch nicht vorher.
Was hat sie daran gepackt?
Naja, es ist ja eigentlich ein Buch, das jeden Kontakt mit der sonst so bekannten Zombie-Welt eigentlich verloren hat, aber trotzdem sehr orthodox doch in diesem Genre spielt. Das fand ich sehr angenehm, weil ich mag eigentlich sonst so klare Horrorgenres nicht, aber ich mag sie, wenn sie so zwar beherzt, aber vollkommen anders verwendet werden.
Ja, wie anders das ist, darüber sprechen wir jetzt. Also die Zombie-Heldin in Anne DeMarcons Roman, die hat keinen Namen, weil sie sich quasi kaum an ihre Vergangenheit erinnern kann. Wir erfahren auch gar nicht, wie es zu dieser Zombie-Apokalypse gekommen ist. Es gibt am Anfang des Buches diesen Satz, es bringt nichts, sich eine Apokalypse vorzustellen, alles ist unverändert. In was für einer Welt lebt die Zombie-Heldin?
Ja, zuerst einmal in einem Hotel mit anderen, die das gleiche Schicksal hatten wie sie. Es wird nicht ganz klar am Anfang, was denn das Problem ist. Und dann wird es mehr und mehr, es wird über den Hunger gesprochen. Und dann gibt es tatsächlich auch Szenen, wo der Hunger gestillt wird, gewaltsam. Aber diese Zombies oder diese Untoten, die es hier gibt, die auch ihre Gliedmaßen verlieren können, haben noch einen Rest von menschlichem Bewusstsein, nämlich sie schämen sich manchmal für das, oder sie bilden so kleine spontane Religionen mit Predigern aus und sie reflektieren über ihren Hunger. Manche wollen das auch dann nicht mehr, lehnen das ab, so ein bisschen wie vielleicht vegane Menschen das ablehnen, die toten Tiere zu essen oder sowas. Und es ist ein merkwürdig moralischer, also ein großer moralischer Spielraum, der sonst in so Zombie-Geschichten nicht gegeben wird. Zombies sind dann eher roboterartig, gefühllos und einfach ferngesteuert von ihrem Rache-Motiven oder
weiß nicht was.
Hunger, ja.
Ja, die Zombie-Heldin in diesem Roman, sie schafft es, diesen Hunger zu, also sich von ihm zu lösen und keinen Hunger mehr zu empfinden. Sie nennt es, glaube ich, mal so eine große Leere, ein schwarzer Schwarm, ein Nichts in ihr. Und das schafft sie irgendwie rauszulassen, dieses Loch, dieses Schwarze. Und dann hat sie diesen Hunger schon mal nicht mehr. Also auch das irgendwie etwas sehr Menschliches. Und dann, Sie haben es erwähnt, die Zombies, die verlieren auch mal Gliedmaßen. Also unsere Heldin verliert ihren Arm. Das ist auch nicht weiter schlimm. Sie beschreibt das so einfach, die Luft bewegt sich ein wenig anders um den Körper, quasi wie bei einem neuen Haarschnitt. Also es ist auch das Schöne, es gibt auch so irgendwie so humorvolle Passagen und das große Gefühl, das sie eigentlich durch diese Welt trägt, ist so eine Sehnsucht nach einem Menschen, den sie mal geliebt hat. Sie erinnert sich nicht an den Namen, sie erinnert sich nur daran, dass sie eine schöne Zeit in den Dünen am Meer hatten und deswegen möchte sie auch dahin pilgern ans Meer. Und sie spricht diesen Menschen auch oft an mit Du und in ihren Erinnerungen. Dieses Du, das an dem sie festhält, ist es das, was sie quasi auch am Leben hält als Untote, was sie auch noch so menschlich macht?
Ja, es könnte sein, dass das wirklich der Motor ist. Oder manchmal kommt es einem auch vor, dass es so die einzige Alternative ist. Und andere haben andere Alternativen. Also die finden dann auch zu so merkwürdigen alternativen Zombie-Existenzen. Also später im Roman trifft sie dann so eine merkwürdige Tribe im Wald, die dann auch so ihren Hunger anders los wird durch Rituale. Und es ist also, ja, es ist der menschliche Einfallsreichtum und das Anpassen an unglaubliche, unvorstellbare neue Zustände, der wird hier, glaube ich, in vielen Beispielen gezeigt. Und vielleicht dieses eine, sich abkehren von diesem Monsterhaften durch eine Rückbesinnung auf eine, ja, so romantische, gute, menschliche Beziehung, die es wohl mal gab. Ist nur eine Spielart, aber die ist die wichtigste, weil sie für die Hauptfigur die zentrale ist da, ja.
Clemens Setz, Sie haben ja diesen Roman aus dem Englischen übersetzt. Das heißt, Sie haben also sehr lange und sehr intensiv mit diesem Text gearbeitet. Was hat es bei Ihnen angestoßen? Wie war da so der Übersetzungsprozess?
Oh, der war unglaublich schwer. Ich bin die ganze Zeit, wie wir sagen, angestanden, also halt einfach wusste nicht weiter, weil im Original, das kann man auch vergleichen, wenn man will, also ich empfehle das Original auch zu lesen, wer es will, aber es hat so eine wirklich, wie kann man das nennen, so eine, ja, wie so Song-Lyrics fast. Also es ist wirklich sehr singbar, sehr, so ein bisschen so ein Gesang. Und das ist oft nicht wiedergebbar im Deutschen. Wir haben weniger, es gibt auch so ein aphoristisch, wie so Punk-Songs manchmal so aphoristisch sein müssen, weil sie ja immer nur so ganz kurze Zeilen haben, die halt so rausgeschrien werden. Manche Absätze sind fast durchweg so komponiert und das ist echt schwer auf. Ich habe da oft einfach hunderte, wirklich nicht hunderte, aber vielleicht ganz, ganz viele übereinander geschriebene Beispiele, wie man einen Satz übersetzen könnte und dann natürlich irgendwann sieht man gar nichts mehr und versucht es ganz von neuem und das war wirklich schwierig. Also ich bin kein routinierter, guter Übersetzer. Aber ich komme vielleicht auf manchmal was Originelles, wenn ich halt lang genug damit eingesperrt in einem Zimmer bin.
Und natürlich auch als Autor, also vielleicht haben Sie da auch nochmal ein eigenes Gefühl für Sprache und Poesie. Ja. Es ist ja so, dass dieses Buch, also wir haben es ja eben schon gemerkt und auch angesprochen, es bricht ja mit wahnsinnig vielen Zombie-Klischees. Also vielleicht bis auf den großen Zombie-Hunger, aber auch den bezwingt unsere Heldin ja. Befreit Ende Marken also die Zombies von diesen Stereotypen und von diesem popkulturellen Ballast? Und was bleibt dann übrig?
Ja, was übrig bleibt, ist dieses ständige Blicken, zwar leidenschaftslos und abgeklärt, aber trotzdem mit sehr reicher Anteilnahme und doch starker Präsenz des Blicken aufs Leben. Also mein Lieblingskapitel ist etwas später im Roman, wo die Heldin oder die Hauptfigur gefangen wird von einer noch überbliebenen menschlichen Siedlung, also nicht Zombies, die Angst haben natürlich vor ihr. Und sie wird da aufgehängt, enthauptet. Und das ist, glaube ich, kein Spoiler. Bei dem Roman ist das, glaube ich, gibt es das, glaube ich, nicht. Also sie wird halt gefangen für eine kurze Zeit. Und sie hat gar nicht so viel dagegen, irgendwie schlecht behandelt zu werden. Sie kämpft dann nicht oder so. Sie ist sehr egolos fast. Aber trotzdem sieht sie die Dinge ganz deutlich, den Sonnenaufgang, das Treiben da in dem Dorf, wo sie da also angebunden ist, wie so ein Gekreuzigter. Und es ist sehr mit reicher Anteilnahme geschrieben, aber ohne diese Ego-Verzerrung einer echten Hauptfigur, die was will und die Leidenschaften hat. Und sie hat schon einen Wunsch, nämlich eben ans Meer zu gelangen. Man weiß aber auch nicht genau, was sie dann tun wird. Vielleicht weiß sie es selber auch nicht. Und da muss man bis zum Ende warten, was dann passiert.
Es gibt ja auch schon länger so eine Art Zombie-Hype, also The Walking Dead, die Serie, dann dieses Computerspiel Last of Us, das, glaube ich, auch verfilmt wurde. Was glauben Sie, woher rührt dieses Interesse für Zombies? Es ist ja gleichzeitig, ist ja eigentlich keine richtige Weltflucht, weil Zombies ja dennoch weiterleben müssen, bloß halt in einem viel schlimmeren Zustand, vielleicht als vorher als Menschen. Warum, glauben Sie, ist da so eine Zombie-Sehnsucht gerade da in der Popkultur?
Überraschenderweise hat da der, glaube ich, sonst recht schwer zu verstehende Philosoph Jacques Derrida mal die wirklich verblüffend überzeugende Antwort auf diese Frage gegeben, nämlich, ich glaube, das, was wir am meisten fürchten oder was uns am meisten irritiert, ist das Missachten von Kategorien, sieht man zum Beispiel auch in den unglaublich ewig weiter leidenschaftlich gefochtenen Kriegen um Gender-Kategorien und so. Es hört nie auf. Kategorien sind, glaube ich, das, was uns oder viele Menschen, die meisten Menschen irgendwie halt einfach bei Verstand hält. Wenn die Kategorien zerfallen, ist Chaos und der Tod. Ich weiß nicht, ein bisschen so aphoristisch gesprochen. Aber ich glaube, die Kategorie lebend und tot ist eine der ganz wichtigen. Ist das jetzt lebend, ist das jetzt tot? Und der Zombie ist genau dazwischen. Und Derrida, glaube ich, nimmt ihn irgendwo als das wichtige Beispiel für die Missachtung einer Kategorie. Es ist beides. Und deswegen auch ein ewiges Problem. Also ein Untoter ist ein ewiges Problem. Das kann man niemals irgendwie durch Nachdenken, durch westliche, gute, rationale Logik irgendwie verständlich machen. Ne? Und ich meine, das ist jetzt ein geschmackloser Vergleich, weil hat nichts mit Zombies zu tun. Aber eine ähnliche Missachtung der Kategorien, die unverständlich bleibt, ist zum Beispiel, wird oft beschrieben bei Leuten, die mit Wachkoma-Patienten zu tun haben. Das sind natürlich nicht tote Menschen, das sind aber auch nicht Menschen bei Bewusstsein. Und es wird häufig darüber gesprochen, dass man nicht weiß, was man vor sich hat. Ja. Es soll jetzt nicht klingen, so ich vergleiche das mit Zombies, überhaupt nicht. Ja, also das muss ich mir noch mehrfach darauf hinweisen, aber das wird da immer beschrieben. Ich weiß nicht, wie reagiert das auf mich und so. Es ist sehr, sehr fremd und zugleich schaut es ganz vertraut aus. Und ich glaube, in diesen Bereichen, die uns verwirren und uns irgendwie doch wachhalten, dann auch nachts drüber nachdenken, da spielt diese Spielart von Horror. Und sie hat natürlich auch was Cartoonisches und sehr poppig, witziges auch. Also dieses stolpernde, ich muss Gehirn fressen. Also das hat ja auch seine eigene Parodie schon immer. Und weil es die Parodie mitnimmt, ist dann eine vollkommen ernst genommene Erzählweise auch so besonders kraftvoll. Also wenn man einen Vampirroman schreibt und man nimmt das vollkommen ernst, Blut trinken müssen. Das wird dann also zu einem so irrwitzigen existenziellen Problem, dass man wieder wirklich echt berührt ist davon. Das ist das Lustige an diesen sehr mit ihrer eigenen Parodie verschmolzenen Genres schon.
Und Endemarken führt es eben in etwas Neues, quasi ein denkender, fühlender, trauriger Zombie, eine Zombie-Darwin, die wir hier kennenlernen. Hat das auch etwas Tröstliches? Also ich hab das als sehr tröstlich empfunden beim Lesen dieses Romans, dass irgendwie egal, wie apokalyptisch die Welt wird, irgendwie es gibt noch Wesen auf dieser Planete, die so einen Kern an Menschlichkeit behalten haben. Wie ging es Ihnen da?
Es stimmt, es ist wirklich ein sehr optimistischer Roman. Man hätte ihn vielleicht auch nicht schreiben können, wenn die Hauptfigur nicht so schreiben können, wenn die Hauptfigur gar nichts äußern könnte, das irgendwie wie vertraute menschliche Regungen klingt oder so. Aber da es eben dann diese Zutat braucht, wirkt es sehr optimistisch, sehr freundlich, eine wirklich freundliche Dystopie, die dann vielleicht eben, aber es zeigt, glaube ich, auch im Verlauf des Buches, dass es ist zwar ein so Nachglimmen einer großen, interessanten, mysteriösen inneren Welt, die aber doch erlöschen muss, glaube ich. Ist auch kein Spoiler, also es kann nicht lang überleben. Es pflanzt sich auch nicht fort. Also es ist das letzte Kapitel, das aber dann interessant, wohlig, warm, vertraut glüht. So irgendwie.
Ja. Es währt für immer und dann ist es vorbei, heißt der ungewöhnliche und berührende Zombie-Roman von Anne DeMarken. Er ist bei Suhrkamp erschienen und hat 151 Seiten. Und aus dem Englischen übersetzt hat ihn Clemens Setz. Mit ihm habe ich hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin auch gesprochen. Danke Ihnen für das Gespräch, Clemens Setz.
Vielen Dank.